Beginnen möchte ich diese Geschichte in einem Haus im Viertel 12 de Octubre in Medellin. Vor ein paar Monaten war ich hier bei der Gruppe Cooperación Heroínas y Héroes del Amor, Heldinnen der Liebe, zu Besuch. Sie treffen sich in einem Haus. Es ist eine Art kleines Kulturzentrum in der Comuna 6 von Medellin. Die Organisation besteht schon seit mehr als 10 Jahren. Ihr Ziel? Menschen, die von der Bandenkriminalität und der damit einhergehenden Gewalt betroffen sind, zu unterstützen. Das können Opfer von Gewalt selbst sein, aber auch TäterInnen, ehemalige Angehörige von sogenannten Combos oder Mütter und Väter, deren Kinder Teil dieser Strukturen sind oder waren. Das Haus, in dem sie sich heute treffen, war früher ein Treffpunkt von Jugendgangs. Die Stadtteilaktivistin Marta Macias erzählt.
Hier haben sie sich getroffen, hier haben sie herumgehangen. Es war so etwas wie ein Zentrum für ihre Aktivitäten und für viele Nachbarn ein Ort der Angst. Nach langen Gesprächen mit ihnen und ihren Chefs haben wir erreicht, dass sie uns das Haus überlassen haben, und ich habe dann mit der Stadtverwaltung alles abgeklärt.
Heute ist das Haus ein Treffpunkt der Nachbarschaft. Es gibt einen Kleidertausch, gemeinsames Kochen und ab und zu auch einen Gottesdienst. Ein Schwerpunkt der Arbeit von Marta ist heute auch die Arbeit mit Jugendlichen. In der Metropolregion Medellin existieren laut BeobachterInnen heute etwa 15 größere Organisationen. Sie sind lose in einem Bündnis organisiert, das sich La Oficina, das Büro, nennt. Sie finanzieren sich aber nur noch teilweise aus dem Drogenhandel. Die großen Exportrouten kontrollieren heute andere Akteure. Die Gangs aus Medellin bekommen zwar auch noch das ein oder andere Stück vom großen Kuchen ab, doch ihre Einkünfte generieren sie mit dem Drogenhandel innerhalb der Stadt und der Region, mit Schutzgelderpressung, Produktpiraterie. Und sie sind Dienstleister für alles Illegale. Sie begehen Auftragsmorde, waschen Geld, treiben Schulden ein. Die illegalen Strukturen zählen laut ExpertInnen etwa 12.000 bis 15.000 Mitglieder. Oben stehen die großen Capos, ganz unten junge Menschen aus den Vierteln. Und um die, sagt Marta Macias, kümmere sich niemand und verweist auf zwei etwa 17-Jährige, die einige Minuten zuvor ins Haus hineingelaufen waren.
Porque no solamente está el habitante de calle, sino está el que habita la calle, que son muchos pelados y muchos pelados. Esos chicos que se acaban de ver que entraron acá, ellos.
Viele der Jugendlichen, so wie die, die du hier gerade gesehen hast, leben praktisch auf der Straße. Sie kommen hierher, um rumzuhängen. Hier bekommen sie was zu essen, machen Musik. Manchmal kommen sie zum Schlafen, weil sie zu Hause rausgeflogen sind. Wir nennen diese Leute die Opfer der Gosse, diejenigen, die nicht zählen, die niemand im Hinterkopf hat, für die sich niemand einsetzt, beispielsweise wenn sie im Gefängnis landen. Wenn es um den urbanen Konflikt in Medellin geht, konzentriert sich alles auf die Führungsfiguren, aber sie haben die untere Schicht vergessen. Es sind diejenigen, die keine ökonomischen Reichtümer anhäufen, die Letzten, die irgendwas von dem Geld sehen, das diese Strukturen erwirtschaften. Das ist schon seit den 90er Jahren so. Doch auch diese Leute haben eine Geschichte und ihre Schmerzen. Auch sie sind Teil dieser Kette des bewaffneten Konflikts. Auch aktuell liegt der Fokus in der medialen Berichterstattung wieder einmal auf den Bossen. Diese sitzen mittlerweile alle im Gefängnis und von dort aus verhandeln sie seit etwa 3 Jahren mit der Regierung über einen Friedensvertrag. Aktuell aber steht der Prozess wieder einmal vor dem Scheitern. Der Grund? Die Bosse hatten im Gefängnis eine große Party veranstaltet und dazu auch einen berühmten Schlagersänger eingeladen. Entsprechend groß war der Aufschrei in der Stadtgesellschaft, als das herauskam. Der Regierung blieb kaum etwas anderes übrig, als die Gespräche erst einmal auf Eis zu legen. Dort, wo die Party stattfand, im Gefängnis von Itagüí, im Norden der Metropolregion von Medellin, hatte ich 2 der Bosse der Oficina vor einigen Monaten zum Interview getroffen. Sie, die mutmaßlich für zahlreiche Morde, den Aufbau bewaffneter Strukturen und viele Straftaten mehr verantwortlich sind, geben sich heute als sozial engagierte Anführer kommunitärer Prozesse. Einer ihrer Sprecher ist Carlos Pesebre. Er hat fast sein ganzes Leben innerhalb der Mafia-Strukturen Medellins verbracht.
Die Medien und die Unterhaltungsindustrie haben seit Pablo Escobar ein bestimmtes Bild geschaffen. Sie stellen also dar, als ob wir, die bewaffneten Gruppen, reine Organisationen des Drogenhandels sind. Aber das ist verkürzt. Als der Drogenhandel in den 80er Jahren aufkam und das Geld Teil des Alltags wurde, in die Institutionen vordrang und auch die Viertel kamen, sahen wir junge Menschen in den Vierteln darin eine Möglichkeit, unsere prekären wirtschaftlichen Umstände zu überwinden. Aber auch die Abwesenheit staatlicher Strukturen in unseren Vierteln, die fehlende Versorgung mit Wasser und Strom, dem allgemeinen Mangel.
Neben Carlos Pesebre saß damals auch Sebastian Murillo, ein weiterer Sprecher der Organisation. Er sagte:
Las oportunidades no llegan a los barrios y los mismos muchachos en busca de salir adelante y sacar adelante sus familias por el abandono del Estado.
Die Chancen auf ein gelungenes Leben sind nicht bis in die ärmeren Viertel der Stadt gelangt. Die Jungs aus dem Viertel wollten sich und ihre Familien voranbringen, sie aus der Armut führen. Weil sie keine legalen Möglichkeiten dazu bekommen, versuchen sie es über illegale Wege und versuchen, Teil der Bandenstruktur zu werden und dadurch Geld zu verdienen. Wir wollen den Jugendlichen durch diesen Friedensprozess zeigen, dass es andere Wege als den der Gewalt gibt. Wir wollen ihnen gemeinsam mit staatlichen Stellen, dem Bildungssektor und mit Hilfe der Privatwirtschaft Möglichkeiten dazu eröffnen, Geld zu verdienen und sich weiterzuentwickeln. Sie sollen sehen, dass es andere Auswege aus der Armut gibt als das Verbrechen. So können wir einen Transformationsprozess bei den Jugendlichen anstoßen und so kann eine neue Generation heranwachsen, die ohne Gewalt auskommt.
Esa transformación en la juventud y empezará a crear una nueva generación con una cultura alejada de la violencia.
Die kriselnden Friedensgespräche waren eine Initiative der linksgerichteten Regierung von Gustavo Petro. Gedacht war sie als Dialog zwischen zwei Verhandlungsteams, das eine von staatlicher Seite, das andere von Seite der Mafiabosse. Dafür hatten die Behörden die 10 Anführer der Gang in eben jedem Gefängnis von Itagüí zusammengezogen und ihnen teilweise Hafterleichterungen gewährt. Doch ein Akteur fehlte in diesem Verhandlungsarrangement von Beginn an: die Zivilgesellschaft. Die Basisorganisation, in denen sich diejenigen zusammenfinden, die den Alltag in Medellín leben, die auf verschiedene Art und Weise von der Herrschaft betroffen sind, die die bewaffneten Strukturen in Medellín ausüben. Durch bewaffnete Auseinandersetzungen, Morde zwischen verfeindeten kleineren Gangs, durch Schutzgelderpressung, den Drogenhandel in ihren Vierteln, die Rekrutierung von Jugendlichen. Kurz, die kriminelle Herrschaft in, so BeobachterInnen, etwa 80% der Millionenstadt Medellín und seiner Metropolregion. Diego Herrera ist Friedenskoordinator der Organisation Viva la Ciudadanía. Sie hat nach dem Beginn der Gespräche begonnen, die Stadtgesellschaft zu organisieren und zu mobilisieren.
Se generó, digamos, un ambiente y un escenario de movilización ya más local cuando se instala el proceso.
Als die Gespräche zwischen Regierung und den bewaffneten Banden im Juli 2023 begannen, haben wir eine Vollversammlung organisiert, bei der 100 Menschen das erste Mal überhaupt in der Stadtgeschichte darüber diskutiert haben, wie ein urbaner Frieden in Medellín überhaupt aussehen könnte. Weil wir gesagt haben, es kann nicht sein, dass es einen Verhandlungsraum innerhalb des Gefängnisses gibt. Wir brauchen auch einen Verhandlungs- und Gesprächsort außerhalb des Gefängnisses. Denn der urbane Frieden kann nicht nur zwischen der Regierung und den Sprechern der Oficina diskutiert werden, bei dem es vor allem um das Schweigen der Waffen geht. Der Frieden muss auch etwas mit einer städtischen Agenda zu tun haben. Frieden ist nicht nur eine Abwesenheit von bewaffneten Auseinandersetzungen, sondern muss auch soziale Gerechtigkeit bedeuten. Ein Frieden, der die sozialen Ungleichheiten in der Stadt angeht, der das Recht auf Leben aufgreift, besonders in Bezug auf die illegalen Aktivitäten in der Stadt, auf die sich diese kriminellen Strukturen stützen.
Auch wenn die Gespräche derzeit in der Krise steckten und noch keine Ergebnisse produziert hätten, schon jetzt, sagt Diego, hätten sie zu spürbaren Verbesserungen in den Vierteln der Stadt gesorgt. Die Mordrate ist in den vergangenen Jahren auf ein Rekordtief gefallen. Allein das habe in den Vierteln für spürbare Verbesserungen gesorgt und sei für die Menschen eine große Erleichterung. Und Diego Herrera nennt noch weitere Faktoren für die Bedeutung der Zivilgesellschaft im Medellíner Friedensprozess.
Ich glaube, dass es nicht legitim ist, dass es alrededor de estos procesos
Würde die Zivilgesellschaft die Friedensgespräche nicht begleiten, wären sie erstens deutlich weniger legitimiert, zumal die Stadtverwaltung und auch die Gebietsregierung gegen diesen Verhandlungsprozess sind. Zweitens wäre ohne die Zivilgesellschaft das Verständnis eines urbanen Friedens deutlich eingeschränkter. Es wäre auf die Verhandlungen mit den bewaffneten Akteuren beschränkt und würde die Komponenten der sozialen Gerechtigkeit weniger berücksichtigen. Denn es geht ja um die grundlegende gesellschaftliche Transformation der Viertel und nicht nur darum, dass die bewaffneten Mitglieder der Banden sich demobilisieren und ihre Waffen abgeben. Und drittens würden die Friedensgespräche ohne zivilgesellschaftliches Engagement nicht so breit in der Stadt diskutiert werden, wie das der Fall ist. Sie wären ein deutlich weniger relevantes Thema für die Bevölkerung und die Menschen würden nicht verstehen, dass die Gespräche und ein erfolgreicher Abschluss nicht den Bandenchef nützen würde, sondern den Menschen in der Stadt insgesamt.